Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist, der da war und der da kommt. Amen. Allianz Gebetswoche 2017. Christus allein, die Bibel allein, Gnade allein, der Glaube allein. Es ist unschwer zu erkennen, wir befinden uns im Jahr des Reformationsgedenkens, 517, vor 500 Jahren, Luther und seine 95 Thesen. Heute geht es um Christus allein, der einzige Weg. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Dieses Leitwort für den heutigen Gottesdienst zu Beginn der Allianzgebetswoche ist entnommen dem 14. Kapitel des Johannesevangeliums, Beginn der Abschiedsreden Jesu. Und ich lese den Zusammenhang. Und Jesus sprach zu seinen Jüngern: Euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich dann zu euch gesagt haben, ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, so will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Und wo ich hingehe, das wisst ihr. Und den Weg wisst ihr. Spricht zu ihm Thomas: Herr, wir wissen nicht, wo du hingehst, und wie können wir den Weg wissen? Jesus antwortet ihm: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Wenn ihr mich kennt, so kennt ihr auch den Vater. Herr, nun segne du unser Reden und Hören. Amen. Liebe Gemeinde, ich gliedere meine Predigt in drei Abschnitte. Der erste Abschnitt hat die Überschrift: Die Proklamation, Jesus Christus, Gottes Weg zu den Menschen. Zweiter Abschnitt: Die Einladung zur Weggemeinschaft mit Jesus. Allein durch Jesus Christus lernen wir den Vater wirklich kennen. Drittens, das Finale. Zu Hause angekommen. Jesus Christus, allein der Weg und das Ziel. Erstens also die Proklamation. Jesus Christus, Gottes Weg zu den Menschen. Ich bin der Weg. Und damit fragt Jesus seine Hörer indirekt: Ihr sucht noch nach einem Weg? Ich bin doch der Weg. Ein Weg. Ein Weg verbindet zwei Punkte, A und B. Und wo kein Weg ist zwischen A und B, da können auch B und A und A und B nicht zueinander kommen. Man muss also einen Weg suchen und finden, um zueinander zu kommen. In der Regel gibt es ja verschiedene Wege, kurze und lange Wege, direkte oder Umwege, richtige oder falsche. Und man muss den richtigen Weg suchen und ihn finden, um zueinander zu kommen. Von A nach B oder B nach A. Muss man das? Kann man das? Welcher ist der richtige? Es gibt vielleicht mehrere. Hier mischt sich Jesus in die Diskussion ein und sagt, es ist müßig, was ihr da diskutiert. Die Frage ist entschieden. Die ist längst beantwortet. Gott hat entschieden, der Weg führt von B nach A. Vom Himmel zur Erde. Der Vater sandte den Sohn, ich bin der Weg. Punkt. Nicht Buddha, nicht Mohammed oder wer auch immer, ich. Zu Recht feiern wir deswegen ganz groß Weihnachten, denn Gott kam zu uns auf die Erde. Und zwar in Bethlehem, im jüdischen Land. Gott war in Christus, so formuliert es Paulus, und fügt hinzu, und versöhnte die Welt mit sich selbst. Und auch das hat seinen Ort in Israel, Golgatha. Und hat einen Namen, Joshua, Jesus. Zur Enttäuschung für die Suchenden, eine Zumutung für alle Menschen nicht jüdischer Herkunft. Es gibt keinen direkten Zugang zu Gott. Es gibt nur einen über Jesus Christus, der uns zu dem Gott Israels bringt. Wie gesagt, eine Zumutung für alle nicht jüdischer Herkunft. Oder vielmehr ein Grund für demutsvolles Staunen und Danken. Denn zuerst gilt ja Gottes Heilswillen seinem Volk und dann auch noch uns, den Menschen der Heidenvölker. Gott sei Dank. Mit Abraham, Isaak und Jakob und seinen Nachkommen und ihren Nachkommen hatte Gott einen Bund geschlossen. Und nun öffnet Gott diesen Bund und er sucht weitere Bundespartner, nicht anstelle der Alten, sondern in Ergänzung zu denen sucht er sie. Sein Heil kennt keine Schranken, keine Grenzen mehr. Und in der Weihnachtsgeschichte lesen wir die Proklamation, die Gott zur Geburt seines Sohnes aller Welt verkünden lässt. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Euch ist heute der Heiland geboren. Und dann, als Jesus beschnitten ist und im Tempel Gott dargebracht wird, da lebt im Tempel der Greise Simeon, und er hält dieses Kind in seinen Armen, preist Gott und sagt, Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden heimgehen, denn meine Augen haben dein Heil gesehen, das du bereitet hast, allen Völkern zu erleuchten, die Heidenvölker und zum Preise deines Volkes Israel. Und als Jesus diese Erde verlässt, gibt er seinen Jüngern den Auftrag, geht hin in alle Welt. Macht zu Jüngern, lehret alle Völker. Jesus Christus, die Mitte der Heilsgeschichte Gottes mit dieser Welt. Es beginnt eine neue Zeit. Eine Zeit, die wir nennen können, die inklusive Heilsgeschichte. So ist auch Gott mit seinem Heilswillen bei uns angekommen, durch Jesus Christus, der uns sagt, ich bin der Weg, auch für dich. Willst du mein Weggefährte sein? Zweitens, Einladung zur Weggemeinschaft mit Jesus. lernen wir den Vater richtig kennen. Mit Jesus, liebe Gemeinde, gehen wir nicht spazieren. Spaziergang, den suchen wir uns aus. Möglichst schöne Wege suchen wir uns da aus. Glatte, einfache, die wir gerne gehen. Aber das Leben ist kein Spaziergang. Und da gehen wir Wege, manchmal Wege, an denen kein Weg vorbeiführt, die schwer sind, steil, holprig. Man kann manchmal außer Tritt geraten und straucheln und auf die Nase fallen. Man kann vor einem Berg stehen, einem Berg von Angst und Sorgen und von Zweifeln, ein Berg von Leid und Kummer. Und wir denken, da kommst du nicht rüber. Krankheit, Tod lieber Menschen, Naturkatastrophen, Kriege, Terror, Hunger, Elend. All das nimmt uns Lebensmut und Lebenskraft. Und da fragen sich viele, wie kann Gott das zulassen? Für Martin Luther und seine Zeit damals, da gab es die eine Frage, die die meisten bewegte: Wie kriege ich einen gnädigen Gott? Wenn ich das richtig sehe, würde ich sagen, so fragen die meisten Menschen heute nicht mehr. Mir scheint, viele fragen so: Wie kann Gott das alles zulassen? Gott ist doch allmächtig. Warum greift er da nicht ein? Warum greift er nicht durch in Syrien? Warum verhindert er nicht sowas wie einen Terroranschlag oder eine Naturkatastrophe? Und ist man dann noch persönlich von dem, was wir Schicksalsschläge nennen, persönlich betroffen, dann fragt man zweitens: Allmächtiger Gott, womit habe ich denn das verdient? Du kannst doch ein Wunder tun. Nimm doch das alles von meinen Schultern ab, was auf mir lastet. Du kannst das doch. Warum tust du das nicht? Aber, liebe Gemeinde, Gott handelt nicht so, wie viele es erwarten, nicht so, wie es unserem Bild, das wir von Gott haben, entspricht. Eben, dass er allmächtig ist, wie wir es vordergründig verstehen, schnell verstehen. Schauen wir uns das Wörtchen einmal genauer an. Allmächtig besteht ja aus zwei Teilen. All, und dann ist dann Apostroph dran, zum Zeichen, dass dann noch ein paar Buchstaben fehlen. Und im zweiten Wort mächtig. Und jetzt füllen wir das Häkchen mit Buchstaben und dann kommt daraus alles, ES, alles mächtig. Es gibt aber noch andere Möglichkeiten. Statt ES kann ich auch EIN dranhängen. Und dann heißt das allein mächtig. Er allein für dich und mich mächtig. Ist er, soll er sein. Und seine Macht ist nicht Gewalt, ist nicht gewaltig, schon gar nicht gewalttätig, sondern mächtig. Und seine Macht ist seine Liebe und seine Bereitschaft und Fähigkeit, mit uns zu leiden. Wer Jesus sieht, der lernt von ihm, mit Gottes Liebe zu rechnen, auch da, wo nach menschlichem Ermessen wir eigentlich etwas anderes wünschen. Liebe wirbt. Liebe wirbt um Vertrauen. Wir beginnen zu verstehen, ich beginne zu verstehen, Jesus wirbt bei uns darum, dem Vater zu vertrauen, einem Gott, der uns leiden mag. Im doppelten Sinne des Wortes. Der mit uns leidet, weil er uns liebt. Nicht so, sagt Jesus, du wirst, wenn du dich mir und dem Vater anvertraust, von Leid und Angst und all diesen Fragen verschont bleiben in deinem Leben. Aber du wirst niemals in deinen Problemen und Fragen ohne meine Begleitung sein. Ich führe dich nicht um die dunklen Täler in deinem Leben drumherum und immer nur auf sonnigen Höhen, sondern wenn du dann in einem Tal bist, dann führe ich dich da hindurch. Das verspreche ich dir. Das heißt, die Probleme sind dann, wenn er uns begleitet, nicht alle weg. Das Herz ängstigt sich immer noch. Und der Zweifel nagt immer noch. Aber er ist nah an meiner Seite und kräftigt und festigt das schwache Herz. Er geht mit uns unseren Weg und bleibt bei uns. Wenn es dann über uns kommt und wir sagen, das verstehe ich alles nicht mehr, und das Herz schwach wird und die Angst und der Zweifel uns packen, wenn der Glaube kraftlos wird, dann ist er an unserer Seite. Und dann blicke ich zu ihm rüber und dann sehe ich, wie er sein Kreuz getragen hat und nicht liegen ließ, sondern trug. Weil das Kreuz getragen werden musste, damit es nicht zum Zeichen der Niederlage wird, sondern zum Zeichen des Sieges. Jetzt tragen wir beide in Geduld unser Kreuz. Geduld? Was ist das? Das griechische Wort für Geduld, das da steht, ist aus der Sprache des Sportes entnommen. Das heißt Hypomonein. Und wenn man Hypomonein übersetzt, dann heißt das drunter bleiben. Und welcher Sportler wird zum Sieger, wenn er drunter bleibt? Der Schwerathlet. Der Gewichtheber. Solange der seine Ringe da unten liegen lässt, kann er nicht gewinnen. Nur in dem Moment, wo er das Gewicht stemmt und drunter bleibt, ist er Sieger. So also, denke ich, so ist es also. Durch das Gebet wächst mir Kraft zu. Durch das Vertrauen und das Beispiel Jesu wachsen mir Kraft zu. Sie wachsen mir sogar in solchem Maße zu, dass ich fähig werde, nicht nur mein eigenes Kreuz zu tragen, sondern auch Menschen zu sehen, die auch eins tragen. Und dass ich mich ihnen zuwende und bei ihnen bin und ihnen helfe, ihr Kreuz zu tragen und vermeidbares Leid helfe, zu vermeiden oder zu lindern. Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig, hat er gesagt und uns versprochen. Und sein Name, Jesus, ist sein Programm. Denn Jesus heißt, Gott hilft. Jesus, ein vertrauensvoller Begleiter, einzigartig. Ich nehme ihn beim Wort. Und da sagt einer vielleicht jetzt, Moment mal, so schnell kann ich da nicht mit. So schnell geht das nicht. Denn wenn es denn so ist, dass Naturkatastrophen, Krieg und Terror und Schuld, Leid und Krankheit und Tod zu dieser Welt gehören, und wenn es denn so ist, dass Gott mit daran leidet, uns liebt und begleitet, und wenn es denn auch so ist, dass er uns die Kraft gibt, dass man das tragen kann, dann bleibt mir aber immer noch eine Frage, und die heißt, warum trifft es denn gerade mich? Und womit habe ich es denn verdient, dass es mich trifft? Da erwarten zum Beispiel junge Eltern die Geburt ihres Kindes und wissen, es wird, wenn es auf die Welt kommt, schwerst behindert sein. Womit habe ich das verdient? Welche Schuld haben wir auf uns geladen, dass uns das trifft? Warum werden wir damit bestraft? Mein theologisch geschulter Kopf hat schnell eine Antwort parat. Und der sagt, naja, du stellst die falsche Frage. Du fragst, warum? Und fragst in die Vergangenheit zurückgewandt. Und dann sage ich dir, mit nichts hast du dein Leid und dein Unglück verdient. Du hast ja auch dein Glück nicht verdient. Beides gehört dazu, dass es zu dir kommt. Und warum? Dann schau nicht zurück, sondern schau nach vorne. Schau danach, welche Folgerungen kannst du daraus ziehen? Kann daraus noch etwas Segensvolles wachsen? Aber das reicht auch manchmal manchem nicht. Das klagende und das fragende Herz ist manchmal guten und schlüssigen Argumenten, scheinbar schlüssigen Argumenten des Kopfes nicht zugänglich. Außerdem gibt es Fragen, auf die gibt es keine allgemeingültigen Antworten. Und das Herz, es darf weiter fragen und es darf weiter klagen, bis es dann still wird. Ich stelle mir mein Leben wie ein Schreibtisch vor. 3 Schubladen. Der linke Schublade, da steht drauf, offenbare und klare Erkenntnisse der Vernunft und der Erfahrung. Logisch, klar, keine Fragen. Der rechte Schublade, da steht drauf, Rätsel. Rätsel, darauf gibt es Antworten, aber im Moment komme ich nicht drauf. Warte mal, später, in der Rückschau des Lebens oder auch auf dem Weg des Lebens, wird mir plötzlich dieser und jenes Schlag, ja, ist ja klar. Und dann, in der Mitte, da steht drauf, Geheimnis. Geheimnisse sind nicht sinnlos, sie haben einen Sinn, nur der Sinn ist mir verborgen. Ein Geheimnis ist prinzipiell nicht lösbar. Ich kann nicht hinter ein Geheimnis kommen. Dann ist es nämlich keins mehr. Ja, so ist das mit meinem Leben. Mit den 3 Schubladen. So ist es mit dem Leid, das mir widerfährt, ein Geheimnis. Die Liebe, die mir widerfährt, ein Geheimnis. Warum werde ich von Gott geliebt? Sein Geheimnis. Und warum er nur, Ausführungszeichen, warum er nur mit mir leidet, sein Geheimnis. Ich lasse es so stehen. Er hält mir ja seine Hand hin, täglich, und dann nehme ich die und dann gehe ich meinen Weg. Und ich lasse mich führen. Meinen Weg, täglich. Und wohin? Ans Ziel, natürlich. 3. Das Finale. Angekommen zu Hause. Christus, der Weg und das Ziel. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Und dahin führt der Weg. Komplett eingerichtet, viele Wohnungen für uns, für die Freikirchler, für die Landeskirchler, weiß ich für wen, für die Weggenossen, die mit Jesus unterwegs waren auf dem Weg ihres Lebens. Aus allen Ländern, aus allen Zeiten, am Ende der Zeit finden sie sich alle ein mit den Geschöpfen des Herrn vor dem Thron des Mannes, dessen Name über allen Namen gesetzt ist. Zu seinen Füßen schütten sie ihr Herz und ihr Hirn aus. Er hebt uns zu sich. Er wischt uns ab alle Tränen, die wir im Laufe unseres Lebens geweint haben. Und dann haben wir keine Fragen mehr. In allen Sprachen ertönt sein Lob. Gloire au Seigneur, praise you the Lord. Lobt und dankt dem Herrn. Und er nimmt jeden in seine Arme. Wir sind angekommen. Wir sind zu Hause. Mit Jesus Christus. Mit ihm unterwegs und mit ihm am Ziel. Jesus Christus, Weg und Ziel. Amen.